8. November 2024. Ein Mann geht über einen Platz in der Wiener Innenstadt. Anfang 60, graues Haar und langer Mantel. Auf den ersten Blick ist an ihm nichts ungewöhnlich. Nur wer genau hinsieht, erkennt auf seiner linken Wange einen dünnen, langgezogenen Strich. Eine Narbe.
Der Mann heißt Walter Rosenkranz. Er ist Politiker der Rechtsaußenpartei FPÖ und Nationalratspräsident von Österreich. An diesem grauen Vormittag steuert er auf ein Denkmal zu. Eine Konstruktion aus Stahlbeton. Sie erinnert an österreichische Jüdinnen und Juden, die von den Nazis ermordet wurden. Er will dort einen Kranz aus weißen Rosen niederlegen.
Aber vor dem Mahnmal haben sich etwa 30 Leute aufgestellt. Eingehakt als Menschenkette. Sie versperren ihm den Weg.
So, können Sie gestatten?
Nein. Nein.
Auch Medien sind gekommen. Der ORF filmt die Protestaktion.
Die Leute vor dem Denkmal gehören zur jüdischen österreichischen Hochschülerinnenschaft. Einer von ihnen ist Bini Gutmann. Er ist Jurist und Jude. Seine Großeltern haben die Shoah überlebt.
Bitte respektieren Sie das Gedenken an unsere Vorfahren. Wir wollen nicht mit Ihnen gedenken. Wir wollen nicht, dass Sie uns und unseren Vorfahren ins Gesicht spucken.
Auf einem blauen Banner der Demonstranten steht: Wer Nazis ehrt, dessen Wort ist nichts wert.
Ich darf Sie jetzt höflich ersuchen, die angemeldete Veranstaltung des Parlaments, vertreten durch mich, die angemeldet ist, nicht mehr länger zu behindern.
Rosenkranz redet auf Gutmann und die anderen Demonstranten ein. Sie sollen den Weg zum Mahnmal freimachen. Er will seinen Kranz ablegen. Aber niemand bewegt sich.
Aber jetzt ist genug.
Mit Gewalt.
Jetzt können Sie endlich diesen
Platz
verlassen.
Aber ich weiche der Gewalt von Ihnen.
Die Demonstrierenden stehen einfach nur da. Arm in Arm, eingehackt. Rosenkranz kommt nicht weiter. Am Ende zieht er wieder ab, ohne den Kranz niederzulegen. Die Protestaktion war erfolgreich.
An diesem Tag im November ist der FPÖ-Politiker seit knapp 2 Wochen im Amt. Die Abgeordneten im Nationalrat haben ihn zum Präsidenten gewählt.
Der Nationalratspräsident ist das zweithöchste politische Amt in Österreich, so wie die Bundestagspräsidentin in Deutschland. Er leitet die Sitzungen im Parlament, erteilt Ordnungsrufe und hat den Vorsitz bei Untersuchungsausschüssen. Jedes neue Gesetz in Österreich geht über seinen Tisch. Kurz, er hat Macht. Sehr viel Macht.
Bini Gutmann, der Aktivist vor dem Denkmal, warnt eindringlich vor Rosenkranz. Vor dem Mann mit der Narbe im Gesicht. Denn diese Narbe ist ein Erkennungszeichen. Sie ist ein Schmiss.
Walter Rosenkranz ist ein rechtsextremer Burschenschaftler. Er ist Teil der Burschenschaft Libertas.
Burschenschaften, das sind verschworene Männerbünde. Selten dringt etwas nach außen. Sie treffen sich hinter verschlossenen Türen. Öffentliche Mitgliederlisten gibt es keine.
In Österreich machen Verbindungsmänner nur 0,04% der Bevölkerung aus. Aber mindestens 38 Spitzenpolitiker der rechtsradikalen FPÖ haben Verbindungen zu Burschenschaften. Im Nationalrat sitzen für die Partei mehr Verbindungsleute als Frauen. Und seit einem Jahr besetzt ein Burschenschafter sogar das zweithöchste politische Amt.
Übernehmen Verbindungsmänner die Macht in Österreich?
Die FPÖ wird praktisch von Burschenschaftern geführt.
Alle diese Verbindungen agieren ja eher im Geheimen.
Wenn man dann mitkriegt, dass das eigene Blut fließt, was man ja davor hoffentlich nicht oft erlebt hat in seinem Leben, dann macht das schon was mit einem. Also das ist dann
traditionelle Männlichkeitsvorstellungen kultiviert werden können, aufrechterhalten werden können.
Freiheit, Ehre, Vaterland.
In diesem Podcast nehmen wir euch mit in eine Welt, die sonst verschlossen bleibt. Wir zeigen, wie Burschenschafter in Österreich Macht ausüben. Im Verborgenen und an der Spitze der Politik. Wir erzählen von geheimen Netzwerken, von scharfen Klingen und von einem Nationalratspräsidenten, der wie kein anderer für den Einfluss dieser Männerbünde steht. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Raut vom Standard. Das ist Die Macht der Burschenschaften. Eine Inside Austria-Serie in 5 Teilen. Wie groß ist der Einfluss rechter Männerbünde in Österreich? Und wie gefährlich sind sie? Teil 1. Fuchs.
Als wir mit dieser Recherche starten, da wissen wir relativ wenig über Burschenschaften. Also ich wahrscheinlich noch weniger als du, Antonia.
Ja, Burschenschafter selbst kenne ich auch keine. Aber einige Leute, die in katholischen Studentenverbindungen sind. Vor allem in meiner Heimat Tirol. Das ist zwar nicht das Gleiche, aber es gibt einige Ähnlichkeiten.
Ich habe in Marburg studiert, das ist so eine kleine Studentenstadt in Hessen, und da gab es tatsächlich ein paar Verbindungshäuser. Aber wirklich aufgefallen ist mir nie jemand, der dazugehört. Mittlerweile wohne ich in Berlin, da habe ich überhaupt keine Berührungspunkte zu dieser Szene.
Als zwei Journalistinnen und ja vor allem auch Frauen haben wir auch keinen direkten Zugang zu solchen Männerverbindungen. Uns da undercover einzuschleichen als Burschis, ausgeschlossen.
Aber unsere Recherche führt uns schnell zu einem Burschenschafter, der wie kein anderer für den Einfluss der Verbindungsmänner in Österreich steht. Walter Rosenkranz.
Seine Karriere ist außergewöhnlich. Er hat es als Burschenschafter bis ins zweithöchste Amt Österreichs geschafft. Wir glauben, wenn wir die Geschichte von Walter Rosenkranz verstehen, dann verstehen wir auch, wie mächtig Burschenschaften wirklich sind. Das Problem ist nur, Informationen über Rosenkranz zu bekommen, ist gar nicht leicht.
Die Musik hier, die kommt aus einem Video. Das Boulevardmedium Express hat es vor 2 Jahren veröffentlicht. Man sieht Rosenkranz in einem Zimmer sitzen, bei Kerzenlicht. Er zupft auf einer Gitarre. Ein anderer Mann spielt dazu Geige. Das Publikum lauscht den Klängen. Solche Wohnzimmerkonzerte gibt Rosenkranz immer wieder. Warum wir das hier erzählen? Weil seine Liebe zur Musik fast das Einzige ist, das wir mit Sicherheit über seine Jugend wissen.
Ja, also klassische Gitarre hat er gespielt, hat sich da auch eben ausbilden lassen und spielt ja bis heute immer wieder.
Das ist Fabian Schmidt vom Standard. Er hat versucht, mehr über das Leben von Walter Rosenkranz herauszufinden, hat im Internet recherchiert, bei Menschen im Umfeld von Rosenkranz nachgefragt. Aber niemand will oder kann etwas über seine Jugendjahre erzählen. Es gibt auch keine Biografie über ihn.
Also wir wissen kurios wenig über seinen familiären Hintergrund.
Bei einem so hochrangigen Politiker ist das schon eher ungewöhnlich. Was wir wissen, Rosenkranz wird am 29. Juli 1962 in Krems an der Donau geboren. Eine malerische Stadt in Niederösterreich, ungefähr 70 Kilometer westlich von Wien, umgeben von Weinbergen mit historischen Altbauten und Kirchen.
Schon als Jugendlicher tritt Rosenkranz einer Schülerverbindung bei, der Jungmannschaft Rugia zu Krems.
Das ist eben eine Mittelschulverbindung, das heißt, es ist jetzt nicht so hart und streng, wie es dann die Studentenverbindungen sind.
Die aktiven Mitglieder sind im Schnitt zwischen 15 und 19 Jahre alt. Häufig läuft der erste Kontakt zu Verbindungen über die Familie. Der Vater oder Großvater ist Mitglied bei einer Burschenschaft und nimmt dann irgendwann den Sohn mit. Es kann aber auch jemand aus dem Freundeskreis sein, der die Verbindung herstellt.
Nach der Schulzeit folgt Rosenkranz erstmal seiner großen Leidenschaft, der Musik. Er macht eine Ausbildung zum Musikschullehrer und geht danach nach Wien an die Hochschule für Darstellende Kunst.
Mit 18 Jahren wird ihm dann allerdings klar, dass er noch was ganz anderes studieren will. Was Handfestes. Rechtswissenschaften. An der Uni in Wien trifft er 2 Entscheidungen, die sein Leben für immer prägen werden. Erstens, er schließt sich dem Ring freiheitlicher Studenten an. Das ist die Hochschulgruppe der FPÖ.
Und zweitens, er tritt einer Burschenschaft bei. Der schlagenden Burschenschaft Libertas. Schlagend, das heißt, dort wird gefochten. Und zwar mit scharfen Klingen. Eine alte Tradition, die Mensur.
Die Burschenschaft Libertas gibt es bis heute. Wir finden ihre offizielle Website im Internet.
Man sieht dort ein gelbes Gebäude. Davor hängt eine Fahne. In den Farben Schwarz-Rot-Gold. Freiheit, Ehre, Vaterland steht da.
Unsere Libertas, gegründet im Mai 1860, ist die älteste Burschenschaft Österreichs. Die Mitgliedschaft in unserer Kooperation endet nicht mit dem Abschluss des Hochschulstudiums, sondern besteht ein Leben lang.
Gleich auf der Startseite steht auch eine Kontaktadresse. Der Obmann der Libertas heißt Dieter Dantl. Obmann, das wäre in Deutschland sowas wie der Vorsitzende.
Bist du interessiert, steht da? Hinterlasse uns eine Nachricht und schau persönlich vorbei. Also, wir sind definitiv interessiert.
Okay. Sehr geehrter Herr
Burschenschaftler reden nicht gern mit Außenstehenden, schon gar nicht mit Medien. Das merken wir bei unserer Recherche ziemlich schnell. Wir fragen trotzdem, ob jemand bereit ist, mit uns über Walter Rosenkranz und die Libertas zu sprechen. Versuchen können wir es ja mal.
Mit freundlichen Grüßen, Antonia Raut.
Natürlich haben wir auch Walter Rosenkranz selbst für ein Interview angefragt. Bis zur Veröffentlichung bekommen wir aber keine Antwort. Er will offenbar nicht mit uns sprechen. Wie recherchiert man ein Leben, das nicht recherchiert werden soll?
Wir fragen bei anderen Verbindungen an. Wir sprechen mit Experten, suchen nach Mitgliedern. Aber niemand will mit uns reden. Über die Libertas, über Rosenkranz oder überhaupt seine Erfahrungen in schlagenden Studentenverbindungen. Die Türen bleiben geschlossen.
Bis eine Kollegin vom Standard uns plötzlich einen Kontakt vermittelt. Zu einem Aussteiger. Ein ehemaliger FPÖ-Politiker, der jahrelang Mitglied in einer schlagenden Verbindung war. Nicht bei derselben wie Walter Rosenkranz. Aber die Geschichte von diesem Mann hat erstaunlich viele Parallelen zur Laufbahn des österreichischen Nationalratspräsidenten.
Wir wollen ihn treffen, um besser zu verstehen, was genau es heißt, Mitglied in einer schlagenden Verbindung zu sein. Und wie die politischen Netzwerke der Männerbünde funktionieren. Sein Name ist Alexis Pascutini.
Hallo. Pascutini ist Jurist. Wir treffen ihn Anfang August in der Kanzlei in Graz, in der er arbeitet. Vor uns steht ein junger Typ in weißem Hemd mit kurzen Haaren. Auf uns wirkt er erstmal ziemlich freundlich und offen.
Bitte nehmen Sie gleich Platz. Ja. Super,
vielen Dank. Alexis Pascutini führt uns durch die Kanzlei in ein ruhiges Zimmer mit Büchern und Aktenordnern. Wir bekommen einen Kaffee angeboten. Dann setzt er sich uns gegenüber an den Tisch.
Wir fangen immer damit an, dass wir unsere Interviewpartner bitten, dass sie sich einfach selber kurz ein paar Sätze vorstellen.
Ja, mein Name ist Alexis Pascutini, bin 28 Jahre alt, wohne in Graz, war viele, viele Jahre lang Politiker für die FPÖ, ja, seit rund 3 Jahren jetzt parteifrei, war auch bei 2 Kooperationen, zum einen bei der Mittelschulverbindung in Quittelfeld, Chor Austria, und zum anderen bei einem akademischen Chor.
An der Stelle müssen wir kurz erklären, Kooperation, das ist ein anderes Wort für Verbindung. Und beide Verbindungen, in denen Pascutini aktiv war, sind schlagende Chors, geschrieben C-O-R-P-S.
Also auch wenn es ähnlich klingt, das hat jetzt mit einem Chor, in dem gesungen wird, nichts zu tun. Innerhalb der schlagenden Verbindungsszene gelten Chors als weniger politisch als Burschenschaften. Ansonsten sind sie aber relativ ähnlich.
Und bin gegenwärtig in beiden Verbindungen. Nicht mehr.
Alexis Pascutini spricht wie ein erfahrener Politiker, auch wenn er selber noch keine 30 ist. Er redet schnell, versteckt seinen Dialekt nicht. Und noch was fällt uns auf. Das Thema, über das wir mit ihm sprechen wollen, das ist für Pascutini nicht einfach. Es ist sehr persönlich. Vielleicht, weil er schon früh die erste Berührung mit der Verbindungsszene hat.
Ich bin mit dem Chor Austria zu Knittelfeld in Kontakt gekommen mit 15 circa, damals schon also über die FPÖ. Also ich wollte eigentlich der FPÖ beitreten.
Als Teenager interessiert sich Pascutini für Politik. Er liest viel, auch Bücher von linken Denkern. Zum Beispiel das Kapital von Karl Marx. Aber vor allem fasziniert ihn die rechtspopulistische Politik der FPÖ.
Pascutini wächst bei seinen Eltern ungefähr 70 Kilometer von Graz entfernt auf. In der Gegend war früher viel Industrie, jetzt ist sie wirtschaftlich im Abschwung. Und die FPÖ ist hier seit Jahren auf Erfolgskurs. Pascutini ist noch Schüler, als er die FPÖ anschreibt, im Bezirk Murtal in Knittelfeld. Der Bezirksvorsitzende antwortet schnell, er hat einen Vorschlag für Pascutini. Statt sich gleich der Partei anzuschließen, soll er erstmal einer Schülerverbindung beitreten, dem Chor Austria. Der FPÖ-Mann ist dort selbst Mitglied.
Was mir damals schon aufgefallen ist, dass die Verbindungen eigentlich sehr im Verborgenen agieren, weil ich habe gegenüber von dieser Verbindungsbude eigentlich gewohnt, ja, vom Verbindungshaus gegenüber gewohnt und habe nicht gewusst, dass dort eine Verbindung oder so ein Verein residiert. Also für mich war das wirklich neu, dass zwischen der Schule und meinem Wohngebäude circa 5 Gehminuten dann auch noch ein derartiger Verein sozusagen seinen Sitz hat.
Bude, so nennt man die Vereinshäuser der Verbindung. Auf der Bude trifft Pascutini den FPÖ-Politiker, der ihn eingeladen hat und lässt sich durch die Räume führen. Er merkt sofort, hier öffnet sich eine ganz neue Welt. Und was er sieht, gefällt ihm.
Also es hat eigentlich damals für mich also vieles zusammengepasst. Immer mit vielen sehr, sehr gut verstanden, waren eigentlich angenehme Alters. Viele waren gleichaltrig, man hat dann aber doch auch mit ein paar älteren Personen zu tun gehabt, die schon in Graz zum Beispiel studiert haben. Das war doch auch gut. Also das hat damals als 15-, 16-Jähriger doch auch ein bisschen an Halt gegeben. Also der Zusammenhalt, das war halt das, was mir sehr, sehr gut gefallen hat.
Pascutini tritt der Schülerverbindung bei. Seinen Eltern erzählt er davon nichts. Er weiß, sie würden sich Sorgen machen. Denn er muss dort lernen zu kämpfen.
Die Schüler fechten zwar noch mit stumpfen Klingen, trotzdem sind die Treffer bei den Mensuren schmerzhaft.
Also der Oberkörper war halt frei, also geschützt ist dann halt nur, also man hat dann Handschuhe natürlich an, also um Finger und Handgelenk zu schützen. Der Ellbogen ist geschützt und natürlich der Kopf ist geschützt. Und auch der Bereich unterm Bauchnabel ist auch geschützt, ja. Aber Trefferfläche ist eben der nackte Oberkörper und Rücken und Schulter und wo auch immer der andere dann halt hintreffen will oder dann auch nicht hintrifft und dann woanders trifft. Also das ist dann davon abhängig.
2 bis 3 Mal pro Woche trainiert Pascutini jetzt im Keller des Chors. Außerdem bekommt er kleine Jobs.
Hat dann eben Aufträge zu erledigen, einfach diesen ganzen Chorbetrieb am Laufen zu halten.
Vereinskram, Papiere ausfüllen, Briefe falten, solche Sachen. Pascutini machen diese Aufgaben nichts aus. Er hat das Gefühl, Teil einer eingeschworenen Gemeinschaft zu werden.
Also die Verbindung gibt auch in der Zeit mit 14, 15, 16, Pubertät, wo man halt viele auch kleine und große Probleme mehr hat, gibt so eine Verbindung natürlich auch Halt. Man hat halt Fixpunkte eigentlich, die dann Halt geben. Ja.
Er erzählt von geselligen Abenden. Es wird viel Bier getrunken und er darf auch Freunde mitbringen, die selbst nicht in der Verbindung sind. Viele der älteren Mitglieder sind bei der FPÖ. Den Kontakt zu ihnen sucht Pascutini besonders.
Mit 16 Jahren hat er das Mindestalter erreicht. Er kann jetzt endlich, so sagt er, auch der FPÖ beitreten.
Als Pascutini die Schule beendet hat, zieht er nach Graz zum Studieren. Zuerst Volkswirtschaftslehre, später Rechtswissenschaften. Eins weiß er damals schon ganz sicher, er möchte Teil einer akademischen Studentenverbindung werden. Der FPÖ-Politiker, der ihn schon zum Chor Austria geholt hat, schlägt ihm eine Verbindung in Graz vor, die Vandalia, ein schlagendes Chor.
Während er erzählt, schauen wir uns um in dem Zimmer in der Kanzlei, wo Pascutini heute arbeitet. Nichts hier deutet irgendwie auf seine Vergangenheit hin. Aber in seinem Gesicht erkennen wir einen Hinweis. Links an der Stirn eine kleine Narbe. Auch er hat einen Schmiss. Wir wollen gerne verstehen, was genau diese Narbe bedeutet. Und dafür tauchen wir in die Geschichte der Burschenschaften ein.
Mein Name ist Bernhard Weidinger. Ich bin Leiter der Abteilung Rechtsextremismusforschung am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands.
Es gibt nur wenige Außenstehende, die Einblick in die Welt der Burschenschaften haben. Bernhard Weidinger ist der Experte in Österreich, wenn es um schlagende Verbindungen geht.
Es ist tatsächlich nicht einfach, weil Burschenschaften nach außen recht hermetisch abgeschlossen sind und insbesondere gegenüber Leuten, die nicht aus dem eigenen Stall kommen, eine große Skepsis aufweisen.
Im deutschsprachigen Raum gibt es schätzungsweise 1000 Studentenverbindungen. Nur etwa ein Viertel davon sind Burschenschaften. Daneben gibt es Chors, so wie das von Alexis Pascutini, Landsmannschaften, Sängerschaften und christliche Verbindungen. Ein paar Dutzend Damenverbindungen gibt es auch. Die meisten Studentenverbindungen sind aber Männerbünde. Und sie haben einige Gemeinsamkeiten.
Die Lieder, die sie singen zum Beispiel, sind zum Großteil dieselben. Auch jetzt von der äußeren Aufmachung ist es oft schwer, den Unterschied zu sehen. Es gibt Farbkombinationen, die in dem einen Lager üblicher sind als im anderen. Aber wenn die im Vollwigs vor einem stehen, kann es mitunter schwer sein, auf den ersten Blick zu sagen, was man da vor sich hat.
Vollwigs, ja, das heißt wirklich so. Das ist das festliche Outfit der Verbindungsleute. Dazu gehört eine traditionelle Uniformjacke, eine schräge Kappe auf dem Kopf und auch das jeweilige Band. Das ist bei jeder Verbindung anders. Und so Overknee-Stiefel.
Studentenverbindungen sind, wie der Name ja schon sagt, immer dort, wo es Unis gibt. Burschenschaften entstehen im 19. Jahrhundert als selbstverwaltete Gemeinschaften von Studenten. Inzwischen gibt es auch einige Schülerverbindungen. Da haben ja sowohl Rosenkranz als auch Pascutini angefangen.
Eine der wichtigsten Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Kooperationen haben wir schon erwähnt. Schlagend und nicht schlagend. In den christlichen Studentenverbindungen wird nämlich zum Beispiel nicht gefochten. Und Bernhard Weidinger erklärt uns noch einen weiteren wichtigen Unterschied. Die meisten schlagenden Verbindungen sind auch deutschnational.
Natürlich bedeutet deutschnational jetzt in Österreich ein bisschen was anderes als in Deutschland.
Weidinger sagt, viele Burschenschaften haben einen volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriff. Mit Deutschland meinen sie aber nicht das Deutschland von heute, sondern den historischen Siedlungsraum deutschsprachiger Menschen. Und dazu gehört auch Österreich.
Das hat mit der Entstehung der Burschenschaften zu tun. Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es ja noch kein deutsches Reich, sondern viele Kleinstaaten. Burschenschaften sind damals eher liberal. Sie fordern bürgerliche Freiheitsrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit, politische Teilhabe. Und sie wollen ein gemeinsames deutsches Reich schaffen, einen modernen Staat.
Aber im Großen und Ganzen wird man sagen können, dass das Primat des Nationalen sich dann doch durchgesetzt hat im Laufe des 19. Jahrhunderts.
Der Wunsch der Burschenschaften wird immer stärker. Sie wollen das deutsche Volk vereinen. Die fortschrittlichen Gedanken treten bald in den Hintergrund.
Je wichtiger die Frage wurde, was deutsch ist, umso wichtiger wurde auch die Frage, was nicht deutsch ist. Und da hat man sich eben vor allem einerseits im Inneren gegenüber Juden und im Äußeren gegenüber Franzosen oder allgemein Welschen, wie man das nannte, abgegrenzt.
Ressentiments und Antisemitismus breiten sich immer weiter aus. Nach und nach fangen die Burschenschaften an, jüdische Mitglieder auszuschließen.
Zuerst beschlossen, keine Juden mehr aufzunehmen und dann letztlich auch die jüdischen alten Herren ausgeschlossen hat. Also am Ende des 19. Jahrhunderts hat das begonnen. Die erste in Österreich war die Libertas.
Die Libertas. Also die Verbindung, in der Nationalratspräsident Walter Rosenkranz Mitglied ist. Sie führt 1878 den sogenannten Arierparagraphen ein, der Juden ausschließt.
Viele Burschenschaften in Österreich und Deutschland glauben bis heute an ein gemeinsames deutsches Vaterland.
Dass es sowas gibt wie einen gemeinsamen Sprach- und auch Kulturraum und dass ein Mozart, ein Haydn, ein Beethoven alle aus demselben kulturellen Reservoir schöpfen.
Wer einer Burschenschaft beitreten will, muss deshalb auch ganz bestimmte Kriterien erfüllen.
Also wenn wir von einer akademischen Burschenschaft an einer österreichischen oder deutschen Hochschule ausgehen, dann heißt das erstens männlich, zweitens Student an einer eben solchen Hochschule und drittens, und da wird es jetzt interessant, deutsch.
Wer für die Burschenschaften als Deutscher gilt und wer nicht, diese Frage wird uns in diesem Podcast noch beschäftigen.
Die Aufnahmekriterien gelten jedenfalls für alle deutschnationalen Verbindungen, sagt Weidinger. Aber was genau kennzeichnet jetzt Burschenschaften besonders?
Im Allgemeinen sagt man, dass die Burschenschaften der politischste Verbindungstyp sind, also die, die tatsächlich sowas wie einen selbstgestellten politischen Auftrag verfolgen, während bei anderen eher gesellige Aspekte im Vordergrund stehen oder bloßer Elitarismus wie bei den Chors.
Vieles ist aber bei allen Verbindungstypen gleich, zum Beispiel die Abläufe.
Es beginnt mit der Probezeit oder Fuchsenzeit, wo man den Status eines Fuchsen inne hat, noch nicht volle Mitgliedschaftsrechte. Dann wird diese Zeit abgeschlossen mit einer Prüfung und mit der ersten Mensur. Und wenn man das absolviert hat, dann erlangt man den Status des Burschen.
Die Fuchsenzeit ist also eine Art Probezeit, quasi die Kennenlernphase. In dieser Zeit können Anwärter und Burschenschaft noch entscheiden, ob es gegenseitig passt.
Mit der Burschung, mit dem Übergang in den Burschenstand, wird dann eigentlich der Lebensbund besiegelt. Also zumindest dem Anspruch nach tritt man dann in einen Bund fürs Leben ein, den erst der Tod dann beendet.
Auch für Alexis Pascutini in Graz beginnt mit dem Eintritt beim Chor Vandalia die Probezeit. Noch bevor er sein Studium beginnt, wird er auf ein Fest eingeladen. Dort werden feierlich die Statuten des Chors vorgelesen. Pascutini muss schwören, sie einzuhalten. Dann bekommt er das Band der Vandalia überreicht. Jetzt ist er Fuchs.
Und er merkt schnell, hier in der akademischen Verbindung weht ein ganz anderer Wind als in seiner Schülerverbindung.
Ich glaube, also der Ablauf ist ja doch ganz anders, weil noch ein bisschen, ich sage jetzt einmal, das Ganze ein bisschen intensiver betrieben wird.
Viele Chorbrüder wohnen auf der Bude. Pascutini zieht aber nicht ins Verbindungshaus, obwohl es dort sehr günstige Zimmer für Studenten gibt. Aber er will sich ein bisschen Eigenständigkeit behalten.
Trotzdem verbringt er fast seine gesamte Freizeit bei der Vandalia. Wie alle neuen Mitglieder wird ihm ein Leibbursch zur Seite gestellt. Ein älteres Mitglied, eine Art Mentor. Zu viel zu sagen hat Pascutini als Fuchs noch nicht. In der Verbindung gelten strenge Hierarchien.
Etwa 5-mal die Woche trainiert er jetzt das Fechten. Nach ungefähr einem Jahr fühlt sich Pascutini bereit für seine erste Mensur. Das Ritual, das seinen Eintritt in die Verbindung besiegelt. Nur wer Mensuren ficht, kann vollwertiges Mitglied im Chor werden.
Der Zweikampf findet im Keller einer anderen schlagenden Verbindung in Graz statt. Die Mensur wird nämlich nie gegen Bundesbrüder aus dem eigenen Chor geschlagen. Und jetzt wird nicht mehr auf den Oberkörper gezielt, sondern auf den Kopf.
Man ist schon relativ früh dort, man ist im Vorbereitungsraum, man wärmt sich ja dann auch auf, bereitet sich ein bisschen drauf vor. Es ist immer die schlimmste Zeit natürlich, also von dem Ganzen.
Pascutini ist jetzt klar, es gibt kein Zurück. Gleich wird er zum ersten Mal in seinem Leben gegen einen anderen Fuchs fechten, mit einer scharfen Klinge.
Ganz offen, damit habe ich auch kein Problem, das zu sagen. Also ich habe vor jeder Mensur doch eine Heimangst gehabt, das muss ich schon sagen.
Er zieht sein Kettenhemd an, das den Oberkörper schützen soll. Und eine Brille für die Augen. Sein Herz rast. Dieses Gefühl wird ihn für den Rest seines Studentenlebens begleiten.
Die Zeit im Warteraum zieht sich. Irgendwann wird Pascutini dann zum Paukboden gebracht. Das ist der Keller, in dem die Partie stattfindet.
Zuschauer sind da. Männer von der Vandalia und den anderen Verbindungen. Frauen ist der Zutritt bei einer Mensur strengstens verboten.
Am Rand steht ein Unparteiischer, der zu keiner der Verbindungen gehört. Ein Protokollführer und zwei Bader, Ärzte aus beiden Verbindungen. Sie sind dafür da, Wunden zu behandeln und sie dürfen bestimmen, wann die Mensur abgebrochen wird, wenn die Verletzungen zu schwer sind. Dann geht es los.
Man hat natürlich Adrenalin, man will da durch, also man realisiert das dann auch ein bisschen später.
Es ist still im Raum. Neben Pascutini und dem anderen Fuchs steht jeweils ein Chorbruder aus der eigenen Verbindung. Sie führen die beiden Füchse durch die Mensur, geben Kommandos zu Beginn und zum Ende jeder Runde. Sonst hört man nur die Klingen. Plötzlich spürt Pascutini einen scharfen Stich am Kopf.
Wenn man dann mitkriegt, dass das eigene Blut fließt, was man davor hoffentlich nicht oft erlebt hat in seinem Leben, dann macht er schon was mit einem. Also das ist dann schon, ja, ist dann schon nicht ohne.
Der andere Fuchs hat ihn getroffen. Pascutini weiß in dem Moment, er darf jetzt keine Angst zeigen. Er darf sich nicht wegducken, wenn noch ein Hieb kommt.
Es gibt bei der Mensur keinen Sieger. Es geht nur darum, alle Regeln korrekt einzuhalten. Sich nicht zurückzuziehen, sondern standhaft zu bleiben. Seinen Mann zu stehen, so sagt es Pascutini. Was genau er damit meint, das wird uns noch beschäftigen.
Es ist für beide, so wie ich es immer gesehen, ein Ritual, dass man durchzustehen hat. Es gibt keinen Gewinner, gibt keinen Verlierer.
Wann die Mensur geschlagen ist, das hängt davon ab, wie heftig die Treffer sind.
Also wenn jetzt der erste Treffer schon ein kritischer Treffer ist beim Gegenüber, dann ist es halt vielleicht nach 30 Sekunden vorbei. Und sonst, wenn das ausgefochten werden wird mit den Pausen dazwischen, kann das schon einmal 20, 25, 30 Minuten dauern oder auch länger natürlich.
Pascutini weiß nicht mehr, wie lange seine erste Mensur gedauert hat. Er erinnert sich nur noch an das Gefühl, als er weiß, er hat bestanden.
Die Angst fällt einmal ab, die man davor gehabt hat.
Der Arzt aus seiner Verbindung, der mitgekommen ist, näht Pascutinis Wunde am Kopf. Sein Schädel brummt noch Tage danach. Trotzdem fühlt er sich gut. Er ist stolz, dass er seine Angst überwunden hat. Er wird später noch weitere Mensuren fechten. Auch die Narbe auf seiner Stirn ist von einem dieser Kämpfe.
Man ist ja in gewissen Extremsituationen dann doch ein bisschen beständiger, härter, lässt sich nicht unter Druck setzen, wenn man sowas dann doch auch durchgefochten hat. Und für mich war das aus dem Volksschulpartien gefochten, na, doch sehr, jedes Mal eine große Herausforderung.
Manches von dem, was Alexis Pascutini uns erzählt, können wir schon irgendwie nachvollziehen. Dass es sich für ihn als junger Mann gut angefühlt hat, irgendwo dazuzugehören. Zu einem Verein, der sich auch noch ein bisschen nach Geheimbund anfühlt, zu dem nicht jeder Zutritt bekommt. Ein Ort, an dem man sich beweisen muss.
Vielleicht war es vor 40 Jahren so ähnlich für Walter Rosenkranz, den heutigen Nationalratspräsidenten. Vielleicht hat auch er als Student bei der Libertas erstmal Anschluss gesucht, eine Gemeinschaft.
Am liebsten würden wir ihn das natürlich selbst fragen. Oder jemanden aus seiner Burschenschaft.
Unsere Anfrage an die Libertas ist schon über 2 Wochen her. Ich habe mich schon fast damit abgefunden, dass wir keine Antwort mehr bekommen. Aber dann?
Hey Lucia, also gute Nachrichten. Der Herr Derntl von der Libertas hat mal tatsächlich geantwortet jetzt. Also er hat sich jetzt auch entschuldigt, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Er war wohl im Urlaub. Und er sagt, also grundsätzlich ist er gern bereit, wie er sagt, authentische Auskünfte zu geben. Ich finde, das klingt vielversprechend. Und er hat gemeint, wir sollen uns einfach mal telefonisch connecten.
Wir können es kaum glauben und connecten uns.
Guten Morgen, Antonia Raut vom Standard spricht.
Der Vorsitzende der Libertas will uns treffen. Und zwar im Haus der Verbindung. In der Burschenschaft. Wenn ihr jetzt direkt weiterhören möchtet, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo. Unter dst.at/burschenschaften findet ihr jetzt schon alle 5 Folgen. Aktuelle Abo-Angebote findet ihr auf abo.derstandard.at. Dort könnt ihr auch ein Abo für nur 1 Euro im ersten Monat abschließen. Für alle ohne Standard-Abo gibt's immer samstags eine neue Folge, überall, wo ihr eure Podcasts hört.
Wenn euch Inside Austria gefällt, folgt uns gerne, empfehlt uns weiter und lasst uns ein paar Sterne in der Bewertung da. Das hilft uns, noch bekannter zu werden.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ein großer Dank geht an alle, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitgewirkt haben.
Storytelling Käthe Bergmann, Redigat Käthe Bergmann, Benjamin Braden und Scholt Wilhelm, redaktionelle Mitarbeit Veronika Habela und Colette Schmidt, Sounddesign und Produktion Philipp Wackler und danke auch an die Dokumentation vom Spiegel und die Rechtsabteilungen von Spiegel und Standard.
Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.